Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die US-Präsidentschaftswahlen sind vorbei und haben inzwischen einen eindeutigen Sieger und einen eindeutigen Verlierer. Nur dass der Verlierer entgegen der bekannten Fakten die Niederlage bislang nicht anerkennt. Das amerikanische Wahlsystem sieht eine relativ lange Phase vor zwischen der Wahl und der tatsächlichen Vereidigung des Präsidenten im Januar. 11 Wochen, Pi mal Daumen, liegen dazwischen. Und das dürften dieses Mal besondere Wochen werden. Wochen, die der amtierende Präsident Donald Trump bislang nutzt, um Zweifel an der Wahl und damit auch an der US-Demokratie insgesamt zu sehen. Immer mehr Beobachter sprechen da von einem Interregnum, also einer Zeit zwischen zwei Machthabern. Und das ist eigentlich ein Ausdruck, der vor allem für das Mittelalter in Gebrauch ist und im Speziellen für die Zeit zwischen dem letzten Stauferkaiser Friedrich II. Und der Wahl des Habsburgers Rudolf. Eine Zeit, die traditionell mit unruhigen, chaotischen, vielleicht gar regellosen Zuständen assoziiert wurde. Wir schauen uns diesen historischen Begriff mal genauer an und wir schauen mal, ob der Vergleich mit dieser Zeit des Interregnums, also an der Schwelle zwischen Hoch- und Spätmittelalter, ob wir den vielleicht auch für die Gegenwart in den USA des 21. Jahrhunderts fruchtbar machen können. Ein Experiment, ob der Blick zurück in diesem Fall eine neue Perspektive bietet. Martin Kaufold ist Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Augsburg und er lässt sich auf dieses Experiment ein und er hat unter anderem über das Interregnum geforscht und er ist in der Leitung. Herr Kaufold, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, guten Morgen, Herr Schulz. Ich hoffe, dass unser Experiment nicht zu klare Parallelen zwischen dem Königtum des Mittelalters und der Zukunft der USA aufscheinen lässt.
Wir schauen mal. Also, Herr Kaufold, das Interregnum im Heiligen Römischen Reich, was ist das für eine Zeit? Die ist ja lange bewertet worden, habe ich schon gesagt, als chaotisch, kopflos. Friedrich Schiller hatte auch seinen Teil zu beigetragen mit seiner Ballade Der Graf von Habsburg. Da hat er sie als Kaiserlose, die schreckliche Zeit bezeichnet. Wie chaotisch war dieser Zeitraum tatsächlich?
Ja, Schillers Ballade in der Tat hat da das Bild lange geprägt und sie ist ja auch ganz eingängig. Also wir sprechen über die Zeit zwischen der Mitte des 13. Jahrhunderts und 1273, also 1250 bis 1273 ist die, sagen, stauferfreundliche Version, denn sie beginnt mit dem Tod Friedrichs II. Im Dezember 1250, der ja gestorben ist, als er mit dem Papst in einem schweren Konflikt lag. Der Papst hatte ihn nämlich 1245 abgesetzt, also etwa 23, 28 Jahre, also so ist ungefähr die Zeit. Mhm. Hier haben wir es wohl im Mittelalter damit zu tun, dass man stark von Ordnungsdenken herkommt und weil man ja auch das Königtum als Leitidee hat, dass irgendjemand klar sagen muss, wo es lang geht und denjenigen gibt es in diesem Moment nicht, in einer Zeit, in der es keinen König gibt, also das Interregnum, ein Regnum ist ein Königreich und das Dazwischenreich ist es in gewisser Weise. Die Informationen ansonsten, die wir über die Lebensumstände haben, sind relativ, also deuten nicht darauf hin, dass es besonders dramatisch gewesen ist. Was eben Menschen, die eine klare Ordnung sich wünschen, fehlt, ist eben eine Bezugsperson, an der man sich ausrichten kann. Und der entscheidende Punkt auch seit dem Mittelalter ist, dass dieser König selber nicht besonders viel Macht hat. Das heißt, ob es ihn jetzt gibt oder nicht, ist fast eher ein Problem für diejenigen, die sich auf ihn ausrichten, als dass er jetzt fehlt, weil er die Dinge alle so gut ordnet. Denn so viel ordnen konnte er gar nicht.
Hm. Herrschaftsübergänge im Mittelalter sind oder waren oft kritische Phasen, vor allem dann, wenn Könige und Kaiser ihre Nachfolge nicht rechtzeitig dynastisch regeln konnten. Es gab da ja sozusagen, wenn man so will, keine allgemein verbindliche, von der Person losgelöste Legitimitätsgrundlage für die Akzeptanz von Herrschaft. Kann man vielleicht sagen, dass das Interregnum jetzt im 13. Jahrhundert da auch Grenzen aufgezeigt hat für diese nur gewohnheitsrechtliche Regelung von Herrschernachfolge?
Ich bin nicht ganz einverstanden, was die fehlende Legitimationsgrundlage angeht. Denn der Punkt ist, zum einen gibt es natürlich in den Königreichen England, Frankreich und den anderen europäischen Königreichen, die eine klare königliche Familie haben, gibt es das dynastische Prinzip, nicht? Mhm. Der älteste Sohn folgt auf den gestorbenen Vater. Im Reich, also wir sprechen eigentlich nicht direkt von Deutschland, aber in dem Reich, was das Heilige Römische war, da gab es eine sehr klare Legitimationsgrundlage insofern, als man davon ausging, dass der König gewählt werden müsse von den Großen des Reiches. Die Frage ist natürlich, wen und wie? Diese Frage war nicht ganz geklärt, denn sie wählten in der Regel einfach denjenigen, der aus dynastischer Abfolge dran war. Und wer eigentlich wählen durfte, auch das ist nicht so ganz geklärt. Das wurde ja dann die große Frage im Interregnum, denn da endete die Stauffische Dynastie mit dem Tod Friedrichs II. Und damit gab es sozusagen keinen natürlichen Kandidaten. Und dann wurde das Wahlsystem plötzlich, also die Wahl, also wie genau das Wahlverfahren geregelt war, wer durfte wählen, wie wurden die Stimmen gezählt. Diese Frage wurde nun sozusagen zu einem Aufreger in gewisser Weise und auch die Frage, hatte der Papst mit dieser ganzen Geschichte etwas zu tun? Das waren die Punkte, die jetzt nun umstritten waren, weil man nun im Grunde sich allein auf ein Verfahren verlassen musste. Es gab, wie gesagt, keine vorgegebene Dynastie mehr.
Schlagen wir mal vorsichtig einen Bogen in die USA der Gegenwart. Da gelten aber auch ungeschriebene Regeln des Übergangs, die jahrzehntelang eingeprobt sind und die da auch gerade an ihre Grenzen offenbar stoßen, also die Concession Speech, der Anruf beim Sieger, um die eigene Niederlage einzuräumen, die Einladung ins Weiße Haus, alles eben Rituale, die den Übergang begleiten und vereinfachen sollen, aber natürlich auch nirgendwo gesetzlich festgelegt sind. Und auf all das pfeift der amtierende Präsident Donald Trump ja gerade und verstößt sozusagen gegen Regeln, die nirgendwo hingeschrieben worden sind. Wie ist man denn im Mittelalter mit so Regelverstößen umgegangen, eben auch gegen ungeschriebene Regeln?
Ja, da ist ein bisschen die Frage, um welche Regeln es geht. Also wenn wir uns in der Frage der Wahl, die jetzt so wichtig ist und die sozusagen um das Wahlverfahren, wenn wir uns in diese Frage sagen zuwenden, dann befinden wir uns ja jetzt im 13. Jahrhundert und da hatte tatsächlich schon eine größere Kodifizierungswelle, also eine Aufzeichnungswelle von juristischen Vorschriften, Regeln und auch Gesetzen eingesetzt und da gab es in vielen Fällen Regeln. Und die Frage war ein bisschen, welche Regeln waren es? Denn diese Regeln waren an unterschiedlichen Orten entstanden und deswegen standen sie mitunter auch gegeneinander. Das war einfach auch ein Problem, weil es ja keine Parlamente oder so gab, die diese Regeln zu diesem Zeitpunkt erlassen konnten. Wir befinden uns in dem Fall, wo man mit ungeschriebenen Regeln arbeitet. Das ist ja im Grunde so das hohe Mittelalter. Gerd Althoff hat es sehr intensiv erforscht. Diese ungeschriebenen Regeln gelten dann, sagen wir, in einem Kreis von Leuten, die sich einigermaßen kennen und wo diese Regeln als verbindlich angesehen werden. Und ich würde sagen, Regeln werden in dem Moment aufgeschrieben, als in dem Moment, in dem der Kreis der Leute, für die sie gelten sollen, nicht mehr ganz so klar ist und in dem man diese Leute auch nicht mehr so gut kennt und weiß, dass man sich auf sie verlassen kann. Normalerweise würde genau dann auch entsprechend die Folge sein, dass wenn jemand sich nicht an die Regeln hält, dass er halt nicht mehr eingeladen wird. Also in der Adelsgesellschaft würde man dann jemanden im Grunde als nicht mehr so dazugehörig betrachten, was schon ein enormer Verlust sein kann. Ich würde allerdings immer denken, dass es doch im Einzelfall davon abhängt, wie derjenige das begründet oder diejenige das begründet und wie man sich durchsetzt. Ja, also es gibt durchaus Regelbrüche, die sind sehr lange aufrechterhalten worden und die Sanktionierung hat wenig bewirkt, wenn die Leute zäh genug waren. Das war immer so ein Punkt.
Jetzt haben wir anfangs bewusst von einem Experiment gesprochen. Gehen wir jetzt mal zurück nochmal auf den Begriff Interregnum. Lässt sich der, nach dem, was wir jetzt besprochen haben, für eine, ich sage jetzt mal vorsichtig, erweiterte Perspektive auf die derzeitige unsichere Lage zumindest ein wenig fruchtbar machen? Was denken Sie?
Ja, also es gab ja jetzt mal ganz kurz gesagt, es gibt ja in letzter Zeit durchaus die etwas an Medievisten auch nur mäßig freuende Feststellung, gibt es schon seit vielen Jahren, dass wir so ein bisschen mehr in Zeiten des Mittelalters zurückbewegen, weil staatliche Institutionen zurücktreten und deswegen entsprechende etwas mittelalterliche Verhaltensformen stärker auftreten. Das ist in der Tat ein Punkt, der in diesem Fall etwas beunruhigend wäre. Auch als Mittelalterhistoriker kann man sich sowieso die Rückkehr ins Mittelalter nicht besonders ernsthaft wünschen. Aber in diesem Fall ist also die 3 Monate, die Sie genannt haben, sind übrigens in der Königswahlregelung der Goldenen Bulle, die ja doch in 1356 aufgefasst wurden, sind genau die 3 Monate auch angesetzt. Ich muss wirklich sagen, dass ich zu wenig Kenntnisse dieses amerikanischen Geschäfts habe, um hier zwischen, sagen wir, Rhetorik, Routine und wirklicher Krise zu unterscheiden. Und ich sehe auch in der Presse zwischen, ich verfolge das so, von Süddeutscher Zeitung bis zu Fox News, im Grunde kein so einheitliches Bild. Also insofern muss ich gestehen, als Historiker hat man den großen Vorteil, zurückblicken zu können und dann die Dinge zu analysieren. Nach vorne blicken zu können, ist in diesem Fall nicht so ganz einfach. Aber ich denke sicher, dass in absehbarer Zeit Donald Trump seine Niederlage eingestehen muss und dass er dann die Frage gelingt, und das ist das, was im Grunde das Mittelalter, das Interregnum in Deutschland ja zustande gebracht hat, dass die mächtigen Fürsten, die während dieser Zeit wirklich ihr eigenes Spiel eine Zeit lang betrieben haben und das ziemlich ausführlich betrieben haben, indem sie einen englischen Königsbruder und einen spanischen König zu deutschen Königen gewählt haben oder deutschen Herrschern, römischen Königen, wie sie heißen, da haben sie gemerkt, das geht nicht gut. Das nützt uns allen auch nichts. Und dann haben sie schließlich ein Verfahren auf den Weg gebracht, das zur Wahl Rudolfs von Habsburg geführt hat. Also das ist ein mäßig integrierendes Verfahren, aber es ist dennoch ein Verfahren, was ergebnisorientiert ist. Und das scheint mir der Punkt zu sein, die Erfahrung aus dieser Unsicherheit und auch vor allem den Spannungen und Konkurrenzen in Interregnum, die dann nicht mehr wirklich einzuhegen waren, sinnvoll, dass das dazu geführt hat, dass man dann doch im Grunde ein entscheidungsfähiges Verfahren gefunden hat. Und ich würde doch sehr hoffen, dass das in den USA in ähnlicher Weise passiert und dass sie eventuell dann nochmal darüber nachdenken müssen, ob bestimmte Punkte ihres Wahlverfahrens reformierbar und auch reformfähig und nötig wären.
Das mittelalterliche Interregnum und das moderne Interregnum in den USA. Ein Gedankenexperiment mit dem Mittelalterhistoriker Martin Kaufhold von der Uni Augsburg. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet.